Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich auf einen tollen Gast heute und ja, Axel, du hast das Wort.
Ja, wir haben einen tollen Gast und auch ein tolles Thema. Was ist unser Thema? Aromatherapie haben wir heute als Überschrift gewählt und dazu haben wir einen ganz tollen Gast eingeladen, die Sabrina Herber. Hallo Sabrina, grüß dich bei uns im Podcast.
Hallo ihr zwei, hallo Axel, hallo Jens. Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin.
Ja, herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, möchte ich gerne für euch da draußen die Sabrina mal ganz kurz vorstellen. Sabrina ist ausgebildete Aroma-Expertin mit dem Schwerpunkt Pflegebereich. Sie ist Dozentin auf mehreren internationalen und auch nationalen Kongressen zu finden. Sie gibt Fort- und Weiterbildungen unter anderem in Ernährungsmedizin, Mediakupressur, Fachberatung für Darmgesundheit und sie ist auch unterwegs als Omega-3-Fettsäureberaterin. 2008 hat sie sich einen Traum erfüllt und hat so eine eigene Schule für Aromatherapie und Aromapflege gegründet. Und seit 2020 hat sie ihr Angebot erweitert und bietet auch Fachweiterbildungen für Pflegende, für Ärzte und Therapeuten, so als Kombination aus Online-Fortbildung, Online-Seminar und Präsenzseminar an und hat ein ganz umfassendes Wissen über ätherische Öle und deren Anwendung in Pflege und auch Aromamassage. Und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Darf ich nicht vergessen, unter anderem auch ganz, ganz viele Veröffentlichungen, also mehrere Bücher, die sie geschrieben hat. Wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Das neueste Buch nennt sich Aromapraxis für Pflege- und Heilberufe. Auch dort kriegt ihr die Links nachher. Und es geht auch um Patienten. Ich hatte es gerade erwähnt und da würde ich einfach nur noch den Ratgeber für onkologische Patienten erwähnen. Und was man da alles tun kann, da denke ich mal, kommen wir heute drauf zu sprechen. Aber jetzt soll es dann auch mal losgehen. Und dass wir einfach mal schauen, was für Möglichkeiten hat die Aromatherapie und auch der Unterschied zu Aromatherapie, Aromapflege. Und darüber wollen wir heute sprechen. Sabrina, lass uns mal einsteigen. Was ist eigentlich die Aromatherapie? Wenn wir damit mal einsteigen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, grundsätzlich muss man einfach sagen, die Aromatherapie wird oft als ganz alte Therapiemethode beschrieben. So alt, wie sie beschrieben wird, ist sie jedoch nicht wirklich, weil es ist klar, es mussten ja erstmal ätherische Öle irgendwo her. Und die werden in den allermeisten Fällen destilliert. Es gibt noch andere Gewinnungsmethoden, wie zum Beispiel die Kaltpressung oder Expression bei den Zitrusschalenölen. Dort nimmt man quasi die Essenz direkt aus der Schale heraus, um es ganz vereinfacht zu sagen. Ja, und mit diesen hochwertigen Produkten, Endprodukten der Destillation oder auch der Kaltpressung, kann man dann gesundheitlichen Nutzen bekommen, indem man sie korrekt und verantwortungsvoll anwendet, die ätherischen Öle. Also die Aromatherapie ist für viele Menschen ein Hobby, in der Duftlampe ein paar ätherische Öle zum Wohlbefinden, zur Raumluftverbesserung anzuwenden. Aber auch im Profibereich, sprich in der Therapie, wirklich in der wirklichen Therapie, bei Ärzten, Heilpraktikern, ganz großes Thema ist die Palliativpflege. Da findet die Anwendung ätherischer Öle mittlerweile ganz, ganz großen Anklang. Und das freut mich besonders, weil hier können wirklich kranke Menschen davon profitieren als komplementäre Maßnahme. Und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt. Aromatherapie ist soll der Schulmedizin oder der Medizin im klassischen Sinne keine Konkurrenz machen, sondern es soll immer ein komplementäres Angebot sein. Deswegen sprechen wir auch nicht von Alternativmedizin, weil das würde ja bedeuten, entweder ich nehme die Schulmedizin oder ich nehme die ätherischen Öle. Aber das soll nicht so sein, sondern beides kann super nebeneinander und auch in Kooperation funktionieren.
Okay, dann lass uns mal bei den ätherischen Ölen bleiben. Du hast ja gesagt, also steigen wir für unsere Zuhörerinnen ein und Zuhörer. Du hast gesagt, jeder kennt das wahrscheinlich, ne? Man, also auch wenn ich sage, ich kenn's, gibt's ein paar ätherische Öle, die schüttet man sich so in so eine Schüssel und dann steigen die Düfte halt auf. Worin besteht denn jetzt konkret der Unterschied, sagen wir mal, wenn ich so für mich zum Wohlbefinden ein paar ätherische Öle in so eine kleine Schüssel gebe und wenn ich das jetzt aber auch im, sagen wir mal, im medizinischen Bereich einsetzen will, wie du es gerade beschrieben hast. Kannst du das uns mal, die Unterschiede mal klar herausarbeiten sozusagen?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du oder ich oder der Jens sich ein ätherisches Öl kauft, um es zu Hause zu vernebeln, verdampfen oder in die klassische Duftlampe mit Kerze drunter träufele, dann suche ich mir ja im Vorfeld im besten Fall einen Duft aus, der mir gut gefällt. Und das ist auch richtig so. Das ist sowieso unser Credo. Gerade auf der emotionalen Ebene sucht sich jeder Mensch seinen Duft raus, der seiner Nase schmeichelt sozusagen. Düfte, die wir nicht mögen, die erzeugen ein Unwohlsein auf allen Ebenen und die sollten wir dann eben auch nicht verwenden. Also das wäre schon mal, das macht der Laie so für sich. Ganz intuitiv ist toll, gerade wenn es um ja Wohlbefinden geht. Aber das, was in der Aromatherapie dann gemacht wird, im klinischen Bereich, auf den Stationen oder in den Pflegeheimen, dazu gehört dann schon entsprechendes Fachwissen und die entsprechende Kompetenz, weil hier geht es nicht nur auch, aber nicht nur um das Wohlbefinden und die psychische Balance, sondern hier geht es zum Teil auch um die Behandlung von Schmerzen, Entzündungen, Hautveränderungen, nicht zuletzt auch seit einigen Jahren auch um die Behandlung von multiresistenten Keimen. Man kann mittlerweile mit der Aromatherapie, wenn es richtig gemacht wird, mit der entsprechenden Kenntnis, auch den multiresistenten Keimen auf den Pelz rücken. Und da hat man richtig gute Erfolge erzielt. Und dazu muss man im Vorfeld aber auch ein Labor hinzuziehen. Dieses Labor prüft dann anhand des Keimabstriches beim Patienten, welches ätherische Öl würde diesen Keim eliminieren, also zurückdrängen können. Und es gibt mittlerweile richtig viele Forschungen, die auch belegen, dass die Kombination aus einer Aromatherapie und der entsprechenden Antibiose sehr erfolgsversprechend ist, vor allen Dingen dann, wenn die Antibiose keine Wirkung mehr zeigt. Also man sieht an der Stelle, dass es wirklich mit viel Fachwissen verbunden ist. Und da sollte nicht jeder einfach mit wild rumhantieren, weil alles, was eine Wirkung hat, kann auch im schlimmsten Falle unerwünschte sogenannte Nebenwirkungen hervorrufen.
Mal eine Frage von mir, Sabrina. Wenn man sich so dem Thema nähert, also jeder kennt das Wort Aroma, klar, und hat so seine Präferenzen, wie du auch gerade gesagt hast, aber wenn man das Ganze jetzt mal so auf eine wissenschaftliche Ebene hebt, bewegen wir uns bei der Aromatherapie mehr in der Erfahrungsheilkunde oder bewegen wir uns auch mehr im Bereich der Wissenschaft? Also sind Dinge wissenschaftlich nachgewiesen, die du auch anwendest, ja, die du auch in deinem tollen Fachbuch natürlich beschrieben hast? Denn du hast ja das Fachbuch auch unter anderem eben für, du hast Pflege und ich glaube, Onkologie auch erwähnt, also Onkologen, die sich dafür entsprechend interessieren. Und dann sind wir natürlich auch im Bereich der evidenzbasierten Medizin. Und da muss man natürlich auch immer wieder Fakten liefern, um nicht so in diesen, wie soll ich sagen, esoterischen Bereich hineinzukommen. Ja. Dafür stehst du ja auch, das Ganze eben zu untermauern. Und kannst du uns vielleicht oder unseren Hörern ein bisschen was darüber erzählen, wo steht die Aromatherapie gerade?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass viele Bereiche, die heute medizinisch genutzt werden, erstmal aus der Erfahrung heraus entstanden sind. Ja, also die Schulmedizin ist ja noch ein relativ junges, eine junge Wissenschaft, wenn man so möchte. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Erfahrungswerte und die darf man auch nicht unterschätzen und die sollte man auch, finde ich, in der heutigen Zeit wieder viel mehr in den Fokus bringen. Aber du hast recht, wir brauchen auch die wissenschaftlichen Aspekte. Die sind unbedingt nötig, um die entsprechende Anerkennung zu bekommen. Weil ansonsten, wie du sagst, wird man schnell in so eine esoterische Ecke und man muss nur dran glauben, Richtung gedrängt. Und da möchten wir, also meine Co-Autorin, die Eliane Zimmermann und ich, uns ganz klar auch positionieren. Und deshalb versuchen wir, möglichst viele Dinge wissenschaftlich zu untermauern und zu belegen, denn die Wissenschaft ist durchaus an dem Thema dran und das nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahrzehnten. In Frankreich vielleicht noch viel mehr als hier in Deutschland. Da hat die Aromatherapie ja auch so ein bisschen ihre Wurzeln, aber auch auf der ganzen Welt wird geforscht mit den Möglichkeiten, die die Aromatherapie bietet. Unter anderem eben auch die erwähnten multiresistenten Keime, aber auch was Ängste betrifft. Also zum Thema Angst gibt es unglaublich viele wissenschaftliche Forschungen, Studien. Da ist zum Beispiel Lavendel ziemlich gut untersucht oder Orangenöl. Es gibt mehrere Studien zur Zahnarztangst, aber auch das Thema Entzündungen und Schmerzen ist ziemlich gut wissenschaftlich erforscht. Leider oftmals an Tieren, aber es gibt auch mehrere hunderte klinische Studien. Und die versuchen wir auch in unseren Büchern immer wieder mit zu erwähnen. Und wir unterrichten 2 Tage lang nur Studien. Ja? Mhm. Das heißt also, wir möchten auch den Menschen, die bei uns die Ausbildung machen, zeigen, erstens mal, wie kommt ihr an diese Studien ran? Wie nähert ihr euch denen? Wie liest man die? Wie unterscheidet man auch nützliche von wirklich unnützen Studien? Und da seid ihr in eurem Podcast ja auch immer mit dran beteiligt, dass ihr den Menschen da aufklärt und sagt, schaut mal genauer hin. Nicht nur die Überschrift einer Studie ist aussagekräftig, sondern man muss sich das Ganze näher anschauen. Und für uns ist es klar, jeder, der Aromatherapie praktiziert, der sollte auch Studien kennen und der sollte sich mit dem Thema Studien beschäftigen.
Es gibt einen Publizisten, der bezeichnet diese Studien, die du gerade erwähnt hast, immer gerne als Schrottstudien. Es gibt eine ganze Menge von Schrottstudien.
Ja.
Aber um das vielleicht für den Hörern, Zuhörern nochmal deutlich zu machen, Studien hat natürlich auch immer viel mit Geld zu tun. Und ich habe selber 4 Studien gemacht, die habe ich alle privat finanziert. Wenn du dafür Geld brauchst, weil du auch eine große Kohorte hast, du brauchst entsprechend Teilnehmer, du musst das dann laboranalytisch begleiten, du brauchst nachher eine Statistik, du brauchst dann eine Veröffentlichung und auch mal vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, wenn wir eine wissenschaftliche Veröffentlichung machen, dann das ist, glaube ich, der einzige Beruf, wo man für den Journalismus zahlen muss. Ja, also wenn ich eine Studie einreiche und möchte die gerne veröffentlicht haben, dann muss ich dafür Geld zahlen. Ich bekomme dafür kein Geld, wie jeder Journalist, sondern ich muss 1.000, 1.500 oder sogar 2.000 Euro investieren, damit ich das überhaupt publiziert bekomme. Und da haben es natürlich diese Fachbereiche aus der Erfahrungsheilkunde wie Aromatherapie auch durchaus schwer, denn das ist sehr viel mit Eigenengagement, da brauchst du dann Professoren, die da Lust drauf haben, die das wissenschaftlich begleiten und die dann auch wissen, wo man alternative Finanzquellen auftut. Denn, sagen wir mal, die Pharmaindustrie ist natürlich nicht wahnsinnig daran interessiert. Die sucht immer den einen Wirkstoff, der irgendeinen Rezeptor blockiert oder irgendeinen biochemischen Pathway beeinflusst. Und dafür werden ja Millionen aufgewendet, um dann daraus einen Wirkstoff zu bauen. Und wenn wir jetzt uns im Bereich der Naturheilkunde wozu ja die Aromatherapie auch gehört, bewegen, dann ist eben da das Grundproblem, dass wir da relativ wenig Geld zur Verfügung haben.
Genau, das ist das Interesse spielt ein ganz großes Thema, ganz große Rolle bei dem Thema und vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen. Wenn jemand daraus einen großen Profit schlagen könnte, weil er das aromatherapeutische Medikament XY entdeckt hätte, was man super teuer vermarkten könnte, wären sicherlich viel mehr Institute oder Forschungsinstitute interessiert daran, hier Forschung zu betreiben. Aber ich muss auch noch mal eine Lanze brechen. Wir haben im Moment das große Glück, dass sich eine der großen Aromatherapiefirmen sehr engagiert mit der Charité in Berlin. Und die Charité hat schon 2 oder 3 Studien zum Thema gemacht. Und das finden wir total schön. Das sind dann zum einen auch Studien, die durchaus sehenswert sind und anerkannt sind und ernst genommen werden. Also von daher, es tut sich einiges in den letzten Jahren. An einigen Themen ein bisschen weniger wie noch vor ein paar Jahren. Das Thema Demenz zum Beispiel würden wir uns wünschen, dass viel, viel mehr geforscht werden würde. Ist vor Jahren auch passiert, ist jetzt ein bisschen in Stocken geraten, weil bei Studien spielt die Ethik ja auch immer eine Rolle. Ja. Und man kann eben an dementen Ratten und Mäusen nicht das Gleiche simulieren wie am dementen Menschen. Aber auch hier wäre oder ist der Einsatzbereich einfach riesengroß. Und vielleicht noch eine Sache, was die Erfahrung betrifft. Wir haben ein Buch geschrieben, Aromatherapie für Frauen. Und in diesem Buch wurde auch das Thema HPV, also die humanen Papillomviren, angesprochen, weil das ja immer wieder zu Nachfragen kommt von Frauen. Ich habe da einen Pappwert, was weiß ich, 2, 3, 4. Und meine Ärztin empfiehlt mir jetzt zum Beispiel, mich operieren zu lassen. Gibt es da Möglichkeiten? Und dazu haben wir ein kleines Kapitel in diesem Buch geschrieben. Und nach der Veröffentlichung des Buches hat eine Frau diese Anwendungen praktiziert in Zusammenarbeit mit ihrer Frauenärztin. Die war ein bisschen skeptisch und hat die Frauenärztin dermaßen verblüfft mit dem Ergebnis von PAP4 auf PAP2 innerhalb von 2 Monaten mit dieser entsprechenden Zäpfchenrezeptur. Und wir haben die interviewt in unserem Podcast und die hat ihre Geschichte erzählt und seitdem werden wir quasi überrannt. Ihr könnt euch das sicher vorstellen, bekommt auch jede Menge Mails mit Anfragen und Nachfragen zu entsprechenden Themen und so war es eben hier auch. So dass wir dieses Thema nochmal speziell auch aufgegriffen haben. Wir sind viel interviewt worden auch zu diesem Thema und haben jetzt mittlerweile fast jede Woche eine Dankesmail von Frauen, die genau die gleichen Erfolge haben, wo Frauenärzte mehrmals einen Abstrich machen, weil sie nicht glauben können, dass da plötzlich nichts mehr zu sehen ist. Und deshalb denke ich, ist auch die Erfahrung von Frauen in dem Bereich unglaublich wertvoll, auch wenn es keine wissenschaftliche Publikation zu dem Thema gibt. Und jetzt haben wir das große Glück, dass eine Universitätsklinik davon Wind bekommen hat. Und die haben sich jetzt mal bereit erklärt, in der nächsten Zeit so eine Mini-Studie mit Frauen dazu zu machen. Also das ist jetzt nichts Großes, aber es ist schon mal ärztliches Interesse da oder wissenschaftliches Interesse da. Und das finden wir toll, weil wir glauben, dass man einfach oftmals was anderes tun kann, als schnell zum Messer zu greifen.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es viele Mediziner gibt, die weit über den Tellerrand schauen und die natürlich sehen, dass es gibt Leitlinien, an denen sich die Ärzte orientieren, so wie Leitplanken und mehr oder weniger ist das ja auch fast schon eine Vorschrift, ja, wie man hier zu handeln hat. Also denken wir an Krebserkrankungen, ne, welches Chemotherapeutikum wird ausgewählt, aber darüber hinaus findet dann häufig nichts statt, obwohl wir ja so viele Möglichkeiten haben, in der Naturheilkunde die Dinge synergistisch zu kombinieren. Und ich hoffe ja, dass die Welt der Zukunft sich auch in diese Richtung entwickelt, dass wir verstehen, dass Lebensstileinflüsse wie Sport, Ernährung, Aroma, ja, was auch immer wieder reinpacken in ein Konzept in Verbindung mit schulmedizinischen Maßnahmen, die dann natürlich über große Anstrengungen von Pharmafirmen etc. dann in Anführungsstrichen evidenzbasiert sind. Ja, aber am Ende, unterm Strich, ist ja immer dieser Begriff, wer heilt, hat Recht. Und wenn wir die Kombination finden, die für das Individuum dann genau das richtige Rezept darstellen und sich dann beispielsweise Viren verabschieden oder sich auch eine Radikalremission bei einer Krebserkrankung dann darstellen, die gibt es ja. Es gibt ja hunderte, tausende Fälle, wo das stattgefunden hat. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch wiederum hunderttausende Fälle, wo eben die Chemotherapie nicht funktioniert hat.
Ja.
Ja, wo sie nicht zur Heilung geführt hat, obwohl es evidenzbasiert ist. Und deshalb bin ich ein ganz großer Freund von solchen Themen, die du da beackerst. Und in der Hoffnung, dass irgendwann die Dinge auch wissenschaftlich besser kombiniert werden und wir sie auch vielleicht wissenschaftlich besser verstehen.
Das Problem ist ja, dass die Menschen sich auf solche, also der Laie oder die Laien sich auf solche Studien dann auch immer stürzen in der Hoffnung, sie werden schnell gesund oder können damit einen entstandenen Krebs dann besiegen. Es gibt Studien zum Thema Krebs, Monoterpene, bestimmte Monoterpene, die wir überwiegend in Zitrusschalenölen oder Nadelbaumölen finden. Die darf man zum Teil offiziell als krebshemmend bezeichnen, weil es so viele Studien darüber gibt. Aber das Ding ist doch einfach, wir sollten doch versuchen zu vermeiden, dass überhaupt ein Krebs entsteht. Und wenn wir, jeder Mensch, der sich halbwegs gesund ernährt, der macht quasi jeden Tag Aromatherapie, weil Monoterpene sind in vielen unserer Lebensmittel wie Zitrusfrüchten, aber auch in Tomaten, in Obst, in Gemüse, überall enthalten. Und genau in der Menge sollten wir es zu uns nehmen. Wir sollten also nicht jetzt denken, wir können jetzt massenhaft Zitrusöle schlucken, Nadelbaumöle schlucken und dann wird unser Krebs geheilt oder wir bleiben gesund. Dafür sind die ätherischen Öle nicht gedacht. Wir müssen die immer hoch verdünnen. Das ist eben wichtig. Das ist ein hochpotentes Mittel. Und oftmals wird empfohlen von Menschen, die ätherische Öle im großen Stil vertreiben und damit viel Geld verdienen wollen, dass man die einfach sich pur unter die Zunge träufelt und schluckt in großen Mengen oder Oregano-Kapseln selber bastelt und die dann einnimmt über den ganzen Winter, so wie man die Winterreifen aufzieht von Oktober bis Ostern, schlucke ich Oregano-Öl. Ja, was mache ich damit? Am Ende zerstöre ich mir mein Mikrobiom im Darm und zerstöre mir meine Schleimhäute im Körper. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern hier gilt es wirklich mit Sachverstand, mit Menschenverstand auch über die Dinge nachzudenken und sie dementsprechend zu ordnen.
Ja, lass uns direkt mal da bleiben und zwar bei der Praxis. Ne? Du hast es gerade gesagt, man sich nicht einfach irgendwie so ein ätherisches Öl einfach nur unter die Zunge legen, sondern das auch verdünnen. Du hast eben davon gesprochen, dass man, wenn man so eine Therapie auch beginnt, dass man erstmal schaut, welche Keime habe ich und welche Keime zum Beispiel, also welchen Duft kann ich da anwenden oder welches Öl kann ich da anwenden? Wie läuft sowas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie läuft sowas in der Praxis ab? Und wie sehen da so Dosierungen aus? Wie funktioniert das?
Also grundsätzlich wäre jetzt die Behandlung von multiresistenten Keimen immer eine therapeutische Maßnahme. Das heißt, da muss jemand mit hinzugezogen werden, der sich in dem Bereich auskennt. Es wird beim Therapeuten, beim Arzt ein Abstrich der keimbesiedelten Stelle gemacht und dieser Abstrich wird dann an ein Labor geschickt. Es gibt einige Labore in Deutschland, die sogenannte Aromatogramme, das ist quasi das Pendant zum Antibiogramm, erstellen können. Eins der bekanntesten Labore wäre Biophys oder Ganz Immun. Viele Ärzte arbeiten oder Therapeuten arbeiten ja auch mit diesen Laboren schon zusammen. Dieses Labor legt dann quasi oder züchtet erstmal den Keim an in der Petrischale und dann wird das entsprechende ätherische Öl mit aufgeträufelt und man schaut, wie groß ist der Hemmhof. Nachdem man dann die ätherischen Öle rausgefiltert hat, die den größten Hemmhof machen, wird das Ergebnis wieder an den Therapeuten zurückgeschickt. Der bespricht dann mit einer entsprechenden Apotheke, die daraus ein Medikament herstellen kann. Wie kann dieses Medikament aussehen? Das kann eine Salbe sein, wenn die Haut besiedelt ist. Das kann, das können Tropfen sein zur inneren Einnahme. Das kann ein Badewaschzusatz sein für die Pflege. Das können Kapseln sein. Aber das ist Therapie. Das kann der Laie eben nicht selbst machen. Deswegen möchte ich hier auch keine Aussagen über die Dosierung treffen. Aber wenn wir jetzt von ganz einfachen Viren und Keimen sprechen, die jeden von uns vielleicht ein-, zweimal im Jahr auch treffen, wenn wir erkältet sind, wenn wir einen Husten und Schnupfen haben, da kann jeder mit der Duftlampe wirklich schon eine Keimreduktion in der Raumluft erreichen. Es gibt eine tolle Studie, die ist von 2018 oder 2019 aus Österreich, aus einer Klinik mit 1200 Belegbetten. Dort hat man mal geguckt, welche Keime sind in so einer Klinik in den Zimmern unterwegs, also welche sind in der Raumluft vertreten, und hat dann die Raumluft mit Nadelbaumölen bedampft, wenn man so möchte, also mit Verneblern oder Diffusoren gearbeitet, und hat dann nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, anderthalb Stunden die Keimbelastung nochmal gemessen. Und erstaunlicherweise waren nach knapp 2 Stunden fast keine Keime mehr in der Raumluft nachweisbar. Also das heißt, um Ansteckung zu verhindern und die Keimzahl auch im privaten Bereich zu reduzieren, wäre eine Kombination aus hochwertigen Bio-Nadelbaumölen und Bio-Zitrusschalenölen super zu Hause in der Duftlampe zum Vernebeln.
Ja, und das Ganze auch noch mal ein bisschen zu untermauern. Ich habe ja vor, weiß ich, 12, 13, 14, 15 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, bin ich auf diese Terpene gestoßen, die du gerade erwähnt hast. Und zwar im Zusammenhang mit dem Immunsystem. Und wenn man mal so in andere Kulturkreise reinschaut, in asiatischen Kulturkreise oder afrikanischen oder auch den indigenen Stämmen und so weiter, da ist ja sehr, sehr viel überliefert an Erfahrungsheilkunde. Und in den asiatischen Ländern, vor allem in Korea und Japan, da macht man ja traditionell dieses Waldbaden. Ja, das viele sicherlich schon gehört haben. Das heißt, man geht einfach mal einen Tag durch den Wald oder auch durchaus länger, 2, 3 Tage, und das ist eine Rekreationsmaßnahme in Japan beispielsweise. Und das hat sich dann mal ein Wissenschaftler vorgenommen, was passiert da eigentlich durch diese Aromatherapie in Anführungsstrichen im Wald. Und dann hat man festgestellt, ist ganz interessant, was sie damals gemacht haben, nämlich die haben eine Gruppe genommen, die ist durch den Wald gegangen, und die andere Gruppe ist durch die Stadt in Tokio gelaufen. Und dann haben sie sich das Immunprofil angeguckt, und dann hat man gesehen, dass diese NK-Zellen, die Natural Killer-Zellen, also die verantwortlich sind dafür, im Körper aufzuräumen, wenn beispielsweise Krebszellen sich entwickeln etc., dass die hochexprimiert werden. Und das wissen wir aus der Sportimmunologie, wissen wir das auch schon seit 40 Jahren, dass bestimmte Sportinterventionen auch diese NK-Zellen hochexprimieren. Aber der Unterschied ist, dass das beim Sport relativ schnell wieder absackt. Also innerhalb von 12 bis 24 Stunden sacken diese NK-Zell-Exprimierung wieder ab. Und beim Waldbaden, das ist das Interessante, bleiben sie sehr lange oben. Also bis zu 7 Tagen werden die dann praktisch gesteigert. Und deshalb empfehle ich auch beispielsweise onkologischen Patienten, wenn sie irgendwo in der Nähe eines Waldes leben, dann auch häufig Spaziergänge, lange Spaziergänge durch den Wald zu machen. Vielleicht sich auch mal einen Tag oder mehrere Tage dort aufzuhalten. Wir haben das damals, als ich meine eigenen Studien gemacht habe, da haben wir überlegt, ob das nur im Wald funktioniert, Stichwort Terpene, oder auch in anderen Habitaten. Und ich selbst komme von der Nordsee. Und was macht man an der Nordsee? Da geht man ins Watt. Ja, und wenn man im Watt läuft, dann hat man da auch ganz viele Gerüche und Aromen, die man normalerweise in der Stadt gar nicht wahrnimmt. Und ich bin jetzt vor kurzem nochmal wieder ein bisschen im Watt gewesen, und ich habe da einen Freund, der fast jeden Tag ins Watt geht. Und da haben wir überlegt, ob das nicht vielleicht auch im Wattenmeer passiert. Also wenn wir so über 2, 3 oder 4 Tage wandern von einer Insel zur nächsten, uns ja in diesen natürlichen Habitaten dann noch aufhalten, ob nicht gleich das Gleiche passiert wie auch bei diesen Waldbaden-Studien, die da gemacht wurden vor einigen Jahren. Da hat man ja auch, Sabrina, das kannst du wahrscheinlich noch besser erklären, da hat man ja dann beispielsweise das Ganze auch im Hotel ausprobiert. Man hat dann die Terpene genommen, hat dann die Menschen irgendwo in einem Hotel ein paar Tage eingenistet und da hat man diese Terpene dann in die Ecken gestellt und geguckt, was passiert da immunologisch und siehe da, da ist Vergleichbares passiert. Von daher muss es mit diesen Terpenen zusammenhängen. Vielleicht hängt es auch mit der Farbe grün zusammen. Also dann sind wir auch so bei diesen Placebo-Wirkungen, die ja auch fantastisch sind. Da gibt es ja auch tolle Studien, dass beispielsweise Medikamente nur mit einer bestimmten Farbe funktionieren. Auch da gibt es eine eigene Wissenschaft darüber, wie man mit diesen Farbkompositionen arbeitet. Aber vielleicht da die Frage an die Expertin. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen untermauern mit diesen Terpenen?
Genau, das ist ein toller Punkt. Natürlich ersetzt nichts einen tollen Waldspaziergang. Und zwar, der sollte immer sehr achtsam und langsam vonstatten gehen. Also es nützt uns quasi nichts. Das hat die Wissenschaft eben auch rausgefunden, wenn wir da durchrennen und für den Marathon üben. Lieber Axel, da ist das nicht so gut. Also der Effekt ist nicht so gut. Marathon üben ist toll, aber dieser Waldbaden-Effekt kommt da nicht, sondern es geht um dieses Achtsame und diesen längeren Aufenthalt dort. Und man hat tatsächlich dann auch mal geschaut, was ist, wenn wir Walddüfte, also Nadelbaumdüfte, die ja weit über 90% sogenannter Monoterpene enthalten, also ätherische Öle bestehen ja immer aus Terpenen, aber es gibt verschiedene Terpene und in den Nadelbaumölen sind es eben die Monoterpene. Wenn man die Räume damit beduftet und der Effekt war auch da mit den natürlichen Killerzellen, den der Jens eben beschrieben hat, wobei nach dem Waldbaden hält der ja bis zu 7 Tage sogar an, dieser Effekt, und bei der Raumbeduftung halt eben wesentlich kürzer. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder anderer Umstände eben nicht mehr regelmäßig in den Wald gehen können. Die würden tatsächlich auch auf der Ebene, wenn wir jetzt mal die Keimreduktion außen vor lassen, natürlich auch von einer Raumbeduftung profitieren mit den entsprechenden ätherischen Ölen. Dazu kommt ja auch noch, dass wir dadurch viel entspannter sind, also ätherische Öle. Viele Inhaltsstoffe darin tragen ja auch dazu bei, dass wir in die Entspannung kommen, dass wir uns ausgeglichener, weniger ängstlich fühlen. Also das sollten wir eben auch, den psychischen Aspekt, den möchte ich hier auch gar nicht unterschlagen, sondern der ist ein riesengroßes Thema. Deshalb haben wir auch unser Buch Aromatherapie für Kopf und Seele geschrieben. Ja, das ist ein Thema unserer Zeit, der gestresste Mensch. Und der Stress spielt eine große Rolle bei der Entstehung aller möglichen Krankheiten. Jens, das kannst du, und das habe ich bei dir ja auch noch mal untermauert bekommen in der Ausbildung bei dir. Wir müssen an den Stress ran. Wir müssen einfach wieder mehr in eine Phase oder in Phasen kommen, in denen wir entspannen können. Und das haben wir selbst in der Hand. Wir müssen das selbst organisieren, weil das tut niemand für uns. Niemand wird dafür sorgen, dass ich, du oder du, Axel, weniger Stress haben, wenn wir es nicht selber tun. Kein Arbeitgeber der Welt wird sagen, du bleib doch mal daheim, du bist so gestresst. Niemand. Ja? Also da sind wir selbst in der Verantwortung.
Da ist jetzt auch gerade eine sehr alarmierende Studie wieder rausgekommen, die ja so ein Spiegelbild ist von dem, was gerade in der Gesellschaft abgeht. Stress ist ja erstmal etwas Gesundes, ja. Also ja. Stress braucht der Leistungssportler, sonst kannst du keine Bestzeiten oder keine Weltrekorde laufen. Auf der anderen Seite ist Stress etwas Kurzfristiges. Das darf mal 10 Minuten, eine halbe Stunde oder auch 2 Stunden stattfinden. Aber danach muss dann auch wieder der parasympathische Gegenspieler sozusagen oder aktiviert werden. Und man sieht einfach, dass das die Gesellschaft nicht mehr schafft. Ich hatte vorhin eine relativ junge Kundin in der Beratung und ich habe sie mal gefragt, wie viel Zeit eigentlich 18-Jährige, 19-, 20-Jährige bei Social Media verbringen. Und ich bin hier fast vor dem Bürostuhl gefallen, als sie mir die Zeiten angegeben hat. Also wir machen das ja sicherlich in unserem etwas fortgeschrittenen Alter auch hier und da, aber irgendwann reicht es uns dann auch und dann schalten wir das Handy aus. Und wir kommen ja, Axel, auch noch aus der Zeit, da hat es noch Telefone mit Wählscheibe und mit langem Kabel gegeben. Da hat man sich dann abends drum gekloppt, wer in der Familie durfte denn als erster telefonieren. Und heute ist das so inflationär, ja. Also wir haben alles verfügbar, wir können alles abrufen, jederzeit, jede Sekunde. Und genau an dem Punkt entsteht jetzt Dauerstress. Mhm. Ja. Und dieser Dauerstress ist eben Sympathikoton und verhagelt uns sozusagen die Gegenseite, den parasympathischen Gegenimpuls, was dazu führt, dass Leute am Ende dann Schlafstörungen haben und tagsüber nicht so richtig aus den Hufen kommen und nachts eben keine Erholung mehr haben. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben das damals sehr schön gesehen bei meinen Feldstudien, die wir gemacht haben, wie schnell die Schlafstörungen wieder weg sind, wenn man sich mal ein paar Tage in der Natur bewegt. Ja, also wenn mal so 2-3 Tage, wir sind damals 2010 war das, glaube ich, durch die Pyrenäen gelaufen und ich erinnere mich immer noch sehr schön dran, wie wir waren so etwa 15 Leute und die Sonne ging unter und binnen 2 Minuten waren alle müde, haben ihre Kopflampen ausgemacht und sind dann auch eingeschlafen. Und in dem Moment, wo die Sonne aufging, waren innerhalb von 2 Minuten alle wach und wir haben alle keinen Kaffee gebraucht, ja, keinen doppelten Espresso, um jetzt irgendwie wach zu werden. Und das ja, das fehlt uns heute, ne? Wir haben eigentlich eher so ein Naturdefizitsyndrom, würde ich fast sagen. Und Natur, da hängen natürlich dann die ganzen Aromastoffe mit dran. Du hast vorhin die Feldfrüchte genannt oder die Baumfrüchte. Mhm. Ja, also ich habe gerade Äpfel, wir haben so eine Streuobstwiese an der Küste und da haben wir gerade Äpfel geerntet. Das sind ja völlig andere Äpfel als aus dem Supermarkt. Oder wenn wir auf Mallorca sind und wir ziehen uns so eine Orange oder eine Zitrone vom Baum. Das ist ja was völlig anderes als das, was wir so in den Großstädten, in den Supermärkten vorfinden. Und Axel, eine Sache noch zu dir. Sabrina hat ja gerade gesagt, es bringt dir gar nicht so viel, wenn du durch den Wald hechelst. Das wäre zum Beispiel auch mal eine schöne Doktorarbeit, das mal zu untersuchen, ob es vielleicht durch Ausdauertraining im Wald einen Zusatzeffekt gibt oder vielleicht sogar einen hemmenden Effekt. Meines Wissens hat das noch nie einer untersucht.
Ja, das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Aber was auch noch spannend ist, Jens, das hast du uns jetzt nämlich nicht verraten, wie lange denn deine Kundin heute Morgen wirklich vor Social Media und am Computer dann hängt. Hat sie da eine Zeit genannt, wie lange pro Tag?
Ja, sie hat gesagt, also sie begrenzt das auf 2 Stunden pro Tag, aber ihre Freundinnen, die alle das gleiche Alter haben, würden deutlich mehr in diesen ganzen Kanälen hängen und das ist dann schon ein bisschen erschreckend, ja, deswegen sind wir auch nicht auf TikTok, weil dann ist der Abend vorbei, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
das stimmt.
Ja, Sabrina, jetzt aber nochmal zu dir. Und zwar, du hast ja eben gesagt, es gab Untersuchungen auch in der Klinik, wo man halt dann die Raumluft verbessert hat und quasi keimfrei bekommen hat durch ätherische Öle. Was, glaube ich, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert, die Qualität. Ich möchte hier mal auf die Qualität gehen und vielleicht auch so einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich jetzt selber anfangen möchte und sage, ach, ich habe den Podcast hier gehört, ist ja super, was die Sabrina uns hier erzählt. Ich würde gerne auch mir mal so eine Duftlampe oder so eine Duftschale in mein Wohnzimmer stellen. Worauf muss ich achten, wenn ich mir Öl besorge? Es gibt ja auch synthetische Öle. Du hast eben schon mal angesprochen, Bioöl, Bioqualität. Nimm uns einfach mal mit, worauf achten wir da?
Also ich werde einfach erzählen, auf was ich persönlich großen Wert lege.
Okay.
Das ist, dass die ätherischen Öle, wenn möglich, in Bioqualität sind oder angeboten werden bei den entsprechenden Herstellern. Mir ist es wichtig, dass ich bei Herstellern einkaufe, die europäisch tätig sind. Ich kenne viele, viele, viele ätherische Ölfirmen, die ich empfehlen könnte und kann. Deshalb werde ich auch hier gar keine spezifischen nennen, weil es gibt einfach wirklich viele. Was ich vermeide, ist, ätherische Öle bei großen amerikanischen Firmen zu kaufen, insbesondere dann, wenn sie noch so einer Multi-Level-Marketing-Strategie angehören. Da geht es meiner Meinung nach viel mehr um den Verkauf und um den Profit als um die Sache an sich. Zumal wir wirklich hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien wirklich gute ätherische Ölfirmen haben, die seit Generationen, seit vielen Jahrzehnten schon ätherische Öle vertreiben und die eine Philosophie haben. Und zwar die Philosophie ist nicht nur gute Qualität zu liefern, sondern auch die Natur im Blick zu behalten und auch die Nachhaltigkeit. Ich bevorzuge, wenn möglich, auch ätherische Öle, die bei mir von Pflanzen, die quasi vor meiner Haustür wachsen. Und meine Haustür meine ich jetzt Europa. Das sind zum Beispiel die Nadelbaumöle, die wir auch gut in der Schmerzbehandlung bei entzündlichen Schmerzen anwenden können. Das sind die Zitrusöle. Das sind Kräuteröle, wie zum Beispiel Thymian, wie zum Beispiel Melisse, Pfefferminze. Ja, die wachsen quasi hier bei uns in Europa vor der Haustür. Und wenn es überhaupt nicht anders geht, manchmal braucht man auch die Exoten, die dann aus Asien kommen oder aus dem nördlichen Afrika kommen, wie den Weihrauch, dann greife ich auch mal im Notfall zu diesen ätherischen Ölen, aber hier mit Bedacht, weil viele, viele Pflanzen, aus denen ätherische Öle gewonnen werden, stehen mittlerweile auf der Liste der gefährdeten Pflanzen. Das bedeutet, wir können mit einem hohen Konsum an ätherischen Ölen, also sprich einem hohen Verbrauch und vor allen Dingen mit diesen Anwendungen, die so unkontrolliert empfohlen werden, ganz, ganz viel Öl möglichst in kurzer Zeit zu verwenden, auch der Natur schaden und somit dann am Ende auch wieder uns selbst. Weil ich finde es traurig, wenn mittlerweile ein Eukalyptus oder die Vanille oder der Weihrauch als hochgefährdete Pflanzen gehandelt werden müssen. Wusstet ihr, dass seit dieser Weihrauch-Hype entstanden ist vor ein paar Jahren, mit diesen amerikanischen Firmen übrigens, dass der Konsum an Weihrauchöl so stark zugenommen hat, dass es fast keine Weihrauchbäume mehr gibt, die noch gesund sind. Normalerweise wird der Weihrauchbaum 2-mal im Jahr angeritzt, damit man das Harz absammeln kann. Mittlerweile 9, 10, 11 Mal und das überlebt eben kein Baum. Und das nur, weil manche Menschen den Hals nicht voll bekommen. Und das finde ich dramatisch. Zumal der Weihrauch gar nicht die versprochene Wirkung hat, weil der wird so gehypt von vielen, als das Antikrebsmittel schlechthin. Und das ist eben beim ätherischen Öl nicht der Fall. Es geht nämlich genau bei diesen Studien, wo es um die Antikrebswirkung von Weihrauch geht, um die sogenannte Boswellia-Säure. Und Säuren gehen nicht ins ätherische Öl über. Das muss man wissen. Also wenn Weihrauchöl gewonnen wird, mithilfe der Destillation, geht die Säure, die so wertvoll wäre in Bezug auf die Krebsbehandlung, eben nicht ins ätherische Öl über. Und wenn, dann nur in Spuren. Also da werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Und das ist auch wieder die Kehrseite der wissenschaftlichen Betrachtung, wenn Menschen anderen Menschen was von Studien erzählen und niemand hinterfragt dann das Erzählte, sondern schöpft Hoffnung, wo es keine Hoffnung gibt.
Ja, man könnte jetzt ja auch kombinieren, ne? Man würde die Boswellia-Säuren dann über Nahrungsergänzungen zuführen und man würde dann zwischen den Ohren arbeiten, indem man die Aromatherapie dazu einsetzt.
Ja, aber da bräuchte man jetzt kein Weihrauchöl dafür jetzt, sondern das Weihrauchöl würde man nehmen, um zu entspannen, zu relaxen. Ist ein starkes entzündungshemmendes Öl, wenn wir zum Beispiel Gelenkprobleme haben. Ja, aber eben nicht im Zusammenhang mit dem Krebs und der Boswellia-Säure, die da eben so wertvoll ist. Sondern das muss man ganz klar sagen, da brauchen wir eben dieses Nahrungsergänzungsmittel.
Wenn man erkennt, dass ein gewisser Markt auf etwas reagiert, dann wird das natürlich ausgerollt und dann wird das vervielfältigt und dann geht es wieder leider in die ganze Massenproduktion hinein, die dann wiederum naturschädigend ist und vielleicht am Ende dann auch kaum noch eine Wirkung hat. Und dann ist eigentlich das ganze Thema, korrigier mich, Sabrina, dann ist das eigentlich auch mehr oder weniger ad absurdum geführt. Ja?
Eben, und dadurch gerät es auch wiederum in die Kritik, ja, weil es natürlich schon Menschen gibt und vor allen Dingen auch Wissenschaftler gibt, die dann sagen, Moment mal, also das, was ihr hier sagt, das stimmt eben so nicht. Und dann wird eben die ganze Branche wieder in Verruf gebracht. Und vielleicht noch eins grundsätzlich. Aromatherapie oder ätherische Öle sind wunderbare Mittel, aber sie sind keine Wundermittel. Das möchte ich auch noch mal betonen. Wir können ganz, ganz toll Entzündungen entgegenwirken. Aber wir müssen auch verstehen, Entzündungen haben erstmal Nutzen. Also ihr habt das in einem eurer Podcasts, hat der Jens das so toll erklärt, wie wichtig eine Entzündungsreaktion ist. Das ist ja erstmal ein Warnsignal, genau wie der Schmerz. Und das mit aller Gewalt zu unterdrücken, macht erstmal gar keinen Sinn. Aber wenn eine Entzündung da ist, kann man, und das ist der Vorteil von ätherischen Ölen, im Vergleich zur Schulmedizin. Die Aromatherapie ist eine regulative Form der Naturheilkunde. Also sie reguliert und sie bringt Dinge wieder ins Gleichgewicht. Wenn es Notfälle gibt, wenn jemand einen Atemstillstand hat, einen Herzstillstand hat, dann muss die Schulmedizin hinzugezogen werden. Da kann ich mit ätherischen Ölen nichts erreichen. Das geht eben nicht. Aber bei einer Dauerentzündung, bei chronischen Beschwerden, da kann sie zusätzlich, als zusätzliche komplementäre Maßnahme durchaus unterstützen, Entzündungen minimieren, Schmerzen minimieren, auf verschiedenen Ebenen, einmal lokal anästhetisch, aber auch darüber hinaus, dass sie unterstützt, dass verschiedene schmerzhemmende Botenstoffe wiederum übers Riechen, übers limbische System aktiviert werden, wie zum Beispiel Endorphine, Serotonin und so weiter und so fort. Also das funktioniert. Aber bitte, bitte nicht denken, dass man alles damit heilen kann, und vor allen Dingen gehört so viel mehr dazu. Bei einer Entzündung kann auch die Ernährung eine Rolle spielen, der Lebenswandel eine Rolle spielen, zu wenig Schlaf, zu viel Stress, alles Mögliche. Also die Faktoren müssen eben mitbehandelt werden.
Ja, schön, dass du das sagst. Das ist ja auch die Keimzelle unseres Podcasts eigentlich gewesen, ne? Milieu oder Mikrobe, ne? Ein historischer Kampf, wie man an Gesundheit rangeht. Und die Wahrheit liegt bekanntlich häufig in der Mitte. Und wir verhärten uns aber immer mehr in Fronten, ja, die Hardliner auf der einen und die Hardliner auf der anderen Seite. Also du hast es so schön gesagt, ja, ich mag schon diesen Begriff Schulmedizin nicht. Also Medizin ist das, was hilft, was heilt, und wenn ich den Operateur brauche, der meinen Knochen wieder zusammenflickt, ja, da muss ich nicht mit Aromatherapie kommen. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht sagen, mit Aromatherapie kann man jetzt alles heilen. Und mit Onkologie kann ich auch alles heilen. Das ist genauso ein Unsinn, ja, wenn ein Onkologe sagt, ja, essen Sie, was Ihnen schmeckt, Ernährung hat keinen Einfluss. Das ist der gleiche Blödsinn wie auf der anderen Seite, wenn ich versuche, über, weiß ich nicht, Geistheilung und aromatische Substanzen versuche, jeden Tumor irgendwie aus dem Körper herauszubringen. Da vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, diese Dinge zusammenzubringen, zu kombinieren, zu einem Konzept, zu einem Heilungskonzept zusammenzubringen, da liegt, glaube ich, die Musik der Zukunft. Und da gibt es ja auch viele Ansätze auf der Welt, die das auch entsprechend kombinatorisch anwenden. Und das sollte man eben nicht marktwirtschaftlich kommunizieren oder argumentieren, sondern die Erfahrungsheilkunde, die ist eine sehr, sehr wertvolle, wie soll ich sagen, sehr wertvolles Medium, was wir vielleicht ein bisschen mehr noch mit Wissenschaft unterstützen müssen. Und da gibt es ja, du hast die Charité erwähnt, den Professor Michaelsen, der da sehr viel macht an der Charité. Da gibt es ja durchaus Pflänzchen, die das Ganze auch in die richtige Richtung bringen.
Vielleicht noch mal, wir kommen ja sicher bald zum Ende, aber vielleicht noch mal so, ein ganz praktisches Beispiel. Mein Sohn wurde jetzt operiert, der hatte einen alten Bruch, der nicht gesehen wurde, der, keine Ahnung, wahrscheinlich schon 1,5, 2 Jahre in seinem Mittelfußknochen vorhanden war. Es musste ein Stück Knochen entnommen werden, unter der Kniescheibe dort eingepflanzt werden. Also ganz, ganz laienhaft ausgedrückt. Das muss ein Chirurg machen. Da komme ich mit meiner Methode und mit meinen Nahrungsergänzungen oder Mikronährstoffen eben auch nicht weiter. Aber was habe ich gemacht? Ich habe dafür gesorgt, dass er keinen großen Bluterguss hatte, indem ich ihm Immortellenhydrolat aufgesprüht habe. Ich habe dafür gesorgt, dass während der Ruhigstellung des Fußes seine Lymphe gut arbeiten, indem ich ihm ein unterstützendes, lymphflussförderndes Öl gemacht habe. Zusätzlich hat er natürlich Mikronährstoffe bekommen, Omega-3, Bromelain, Vitamin D, Vitamin C. All das gehört selbstverständlich zur guten Heilung mit dazu. Und das ist doch toll. Die Schulmedizin hat ihren Part gemacht. Ich habe meinen Part gemacht. Die Ernährung macht wiederum einen Part. Die Physiotherapie gehört mit dazu. Es ist immer ein Konzept, finde ich. Und das macht es so spannend und deswegen macht es mir so Freude, Menschen mit verschiedenen Konzepten vertraut zu machen und sie und das Interesse dafür zu wecken bei den Menschen. Und das hat was mit Selbstfürsorge, Eigenermächtigung zu tun, weil ich finde es in unserem Krankheitssystem, ich möchte gar nicht vom Gesundheitssystem sprechen, wichtiger denn je, dass wir wieder in die Eigenermächtigung kommen. Und deswegen sind unsere Seminare auch für alle Menschen offen. Wir werden nie sagen, du bist keine Krankenschwester, keine Pflegende, kein Arzt, kein Therapeut, du darfst bei uns keine Expertenausbildung machen. Jeder, der Wissen erlangen möchte, darf dieses Wissen bekommen. Ich und Eliane Zimmermann, wir sind keine Wissenschaftlerinnen, aber wir sind Wissenschafferinnen. Das heißt, wir möchten allen Menschen Wissen vermitteln, die Interesse daran haben.
Du sagst, wir kommen langsam zum Ende, aber was den einen oder anderen vielleicht noch interessiert, ihr habt auch ein Buch Aromatherapie für Kinder. Wir hatten ja eben gesagt, wenn ich mal anfangen möchte, das war wahrscheinlich eher mehr auf Erwachsene gemünzt, oder muss ich bei Kindern, andersrum gefragt, muss ich bei Kindern irgendwie auf was Besonderes achten, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Duftschale bei mir ins Wohnzimmer stelle?
Das ist ein gutes Thema, was du da noch ansprichst und vielleicht auch ganz wichtig. Ätherische Öle sind auch bei Kindern gut anzuwenden, aber erstens mal viel, viel, viel geringer dosiert. Und das sind wir jetzt auch schon wieder ganz essentiell. Ätherische Öle werden auf der Haut immer hoch verdünnt. Wir sprechen bei Erwachsenen von maximal einer 3%igen Mischung. Das bedeutet maximal 6 Tropfen ätherisches Öl auf 10 Milliliter, zum Beispiel Olivenöl oder Mandelöl. Bei einem Kind wären es 1 bis 2 Tropfen maximal, je nach Alter des Kindes. Bei Säuglingen sollte man als Laie gänzlich auf ätherische Öle verzichten. Im besten Fall mal die Hebamme fragen, wenn das Kind zum Beispiel Verdauungsstörungen hat oder wenn es mal Hautprobleme hat. Da greift man dann zu den sogenannten Nebenprodukten der Aromatherapie oder der ätherischen Öle. Das sind die Hydrolate. Die sind toll bei Kindern anzuwenden, auch von Laien. Aber das ist ein Pflanzenwasser. Das Hydrolat entsteht bei der Destillation. Aber bei Kindern sollte man wirklich sich mit den Dosierungen nicht an der Erwachsenendosierung halten, sondern nicht mal die Hälfte, sondern vielleicht sogar noch geringer dosieren und sich da auch entsprechend informieren. Dazu gehört unser Buch und wir haben auch eine Seite extra für Eltern und Kinder, die heißt aroma-mama.de. Da kann man sich schlau machen, wenn man Interesse hat, bei seinen Kindern das anzuwenden. Und wir haben sogar eine Serie mit 7 Magazinen gemacht, die wir selbst geschrieben, layoutet haben. Aroma Mama heißt dieses Magazin für Eltern, die verantwortungsvoll mit den ätherischen Ölen in der Familie arbeiten möchten. Und noch was ganz Wichtiges, zum Beispiel Pfefferminze, Eukalyptus oder alles, was sehr scharf riecht, was selbst für die Erwachsenennase schon sehr scharf riecht oder sticht in der Nase, ist für Kleinkinder und Babys und Säuglinge einfach nicht geeignet. Die Mamanase, die hat, glaube ich, ein gutes Gespür. Wenn die Mamanase sagt, ui, das ist ein heftiger Geruch, dann bitte nicht bei Kindern anwenden. Auch hier ist es, glaube ich, wieder ganz wichtig, so ein bisschen ins Gespür zu kommen. Ich glaube, jede Mama hat ein gutes Gespür dafür, was dem Kind gut tut und was ihm nicht gut tut.
Und was ist mit der Papanase?
Die Papanase sicher auch, aber ich glaube, die Mamanasen sind noch besser, zumal Frauennasen wirklich einfach besser riechen können. Oh. Und sensibler sind. Das ist tatsächlich so, das weiß man. Aber auch die Papanase ist sicher gut geeignet, Jens.
Axel, da bist du mehr angesprochen.
Ja. Okay. Ja, ich glaube, an dieser Stelle soll es das für heute gewesen sein. Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und du hast eben gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen Interesse geweckt haben oder du Interesse an dem Thema geweckt hast, auch für Laien und auch, dass das Thema auch für jeden zugänglich ist. Und ich glaube, das hast du getan in dem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und das Interesse, glaube ich, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist da. Wenn ihr da draußen Fragen habt oder wenn ihr noch irgendwas schreiben wollt, dann nehmt einfach Kontakt mit uns auf. Und bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, wollte der Jens aber noch was sagen, so ganz zum Ende. Jens.
Genau, weil ich habe ja rausgehört, dass Sabina hat nicht ein Buch geschrieben, sondern diverse Bücher zu dem Thema und das in entsprechenden Zielgruppen, Kinder, Pflege und so weiter. Ich denke, dass wir da nochmal einen zweiten Teil machen müssen, ja, wo wir nochmal vielleicht spezieller in die ganzen Themen reingehen. Das Fachbuch für alle Physiotherapeuten, Heilpraktiker etc. Sicherlich sehr spannend, da mal die Nase reinzuhalten und sich mal beginnen mit diesem Thema mal zu beschäftigen, bevor man dann ins Tun kommt und ins Empfehlen kommt. Also hier kann man, glaube ich, seinen Werkzeugkasten als jemand, der therapeutisch arbeitet, der praktisch arbeitet, da auch sinnvoll kombinieren. Sabrina, du hast das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei euch sein durfte und dieses Thema auch euren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas näher bringen darf. Und ich kann einfach nur sagen, bleibt naseweiß. In diesem Fall ist es sogar positiv. Meine Oma hat früher mal gesagt, ich wäre naseweisig, aber es hat sich bewährt, muss ich sagen. Das hat mich weitergebracht in meinem Leben, meine Nase in viele Dinge reinzustecken und interessiert an vielen Themen zu sein. Herzlichen Dank euch zweien.
Ja, danke dir auch nochmal. Danke auch dir, Jens, wieder für den Podcast. Und wie Jens es gerade sagte, ganz, ganz viele Bücher. Wir werden alle Informationen in unseren Shownotes verlinken, sodass ihr da auch immer nachschauen könnt. Und wie die Sabrina auch gerade gesagt hat, bleibt neugierig, hört unsere Podcasts weiterhin. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann. Tschüss, tschüss, ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.